Hallo und herzlich willkommen zum 32. Comcast. Und hier sind wieder eure beiden Moderatoren, Waldgeist
Hallöchen.
und Tracker.
Der Tracker, genau. Den habt ihr ja schon beim letzten Mal kennengelernt, falls ihr fleißige Zuhörer seid. Und der hat deswegen gleich das Intro für dieses Mal übernommen, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Dann brauche ich nicht immer denselben Satz sagen. Der hat sich so langsam eingebrannt in mein Gehirn.
Hallo, herzlich willkommen zum.
Ja, weil ich hatte mal eine Zeit lang meine Freundin dazu genötigt, dass sie den Anfang sagt. Aber das hat sie dann irgendwann auch eingestellt, hat sie gesagt, hat sie keine Lust mehr dazu. So.
Müssen wir uns mal was anderes einfallen lassen?
Ja, vielleicht könnten wir abwechselnd deine Freundin und danach meine Freundin dazu nötigen. Ich weiß ja nicht. Okay. Gut, dann walte mal deines Amtes.
Jetzt kommen wir zur ersten Kategorie. Der Stadtschreier.
Der Stadtschreier, das ist traditionell die Kategorie, in der wir 2 Wochen zurückblicken und einfach schauen, was ist denn in den letzten 2 Wochen so in und um herum Age of Conan passiert. Da ist zum einen mal natürlich das Update 2.07 zu nennen, das vor kurzem auf die Live-Server kam. Da ist vielleicht ein Highlight für die PvPler, das ihr mal ausprobieren könnt und uns dann auch irgendwie Feedback geben könnt im Forum. Und zwar haben wir einige Änderungen am Netzwerkcode vorgenommen, um in den Keepschlachten und den Minigames die Latency zu verbessern und die Art und Weise, wie schnell eure Skills auslösen und sowas, einfach mal testen, wenn ihr irgendwelche Vor- oder Nachteile, also besser sollte es auf jeden Fall sein, wenn ihr noch irgendwelche sinnvollen Feedbacks zu geben habt, wie bei dem Skill oder in der Kombination, ist es irgendwie schlechter geworden, ist mir aufgefallen oder sowas, dann ins Forum schreiben damit, kann ich das weitergeben an unsere Entwickler. Dann hat Craig das monatliche Entwicklungsupdate für den September gepostet, genau. Warum heißt das Ding jetzt monatliches Entwicklungsupdate? Es liegt daran, dass Craig gesagt hat, er möchte vielleicht in Zukunft auch unseren Producer Henning oder mal irgendeinen der Lead-Entwickler ans Mikrofon bzw. an den Stift lassen, dass der dann das monatliche Entwicklungsupdate verfasst und dass es nicht nur immer der Game Director macht. Oder vielleicht macht es auch mal einer von uns Community-Nasen, wer weiß. Und deswegen heißt das jetzt monatliches Entwicklungsupdate. Da wirft er einen Blick nach vorne auf Update 2.1 und geht so ein bisschen auf die Details der verschiedenen Elemente ein. Dann auf der englischen Seite hat unser US-Community-Manager Famine angefangen, im US-Forum Screenshots von den Charakteren, die die Spieler dort gepostet haben, zusammenzutragen und so einen kleinen Artikel aus Bildern zu machen, die ihm sehr gut gefallen haben. Wenn ihr also euch mal anschauen wollt, wie und was die amerikanischen Spieler so treiben, geht ihr einfach aufs englische Age of Conan, auf die englische Age of Conan Community-Seite und könnt euch da ein paar schicke Screenshots anschauen. Vielleicht seid ihr dann ja genauso kreativ und macht auch tolle Bilder, die ich dann ebenso auf unser deutsches Portal stellen kann. Mal Massively, so eine englische MMO-Seite oder Game-Seite eigentlich, hat sich das Gateway to Kitai angeschaut. Die haben immer so ein Special, wo sie über irgendwelche Elemente von Age of Conan sprechen. Und dieses Mal ist eben das Gateway to Kitai. Haben sich das Ganze angeschaut, haben es bewertet, haben gesagt, das und das gefällt uns daran, das und das gefällt uns daran nicht. Ist zwar schon einige Zeit nach der Erweiterung, nach der Veröffentlichung der Erweiterung, aber die schauen sich immer wieder Elemente in Spielen an, um halt zu zeigen, was sich daran verbessert hat oder was ihnen im Speziellen daran gefallen hat und was nicht. Das war's auch schon für den Stadtschreier für diesen Chromecast und
jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Groms Zorn.
Ja, was für eine perfekte Überleitung. Es ist quasi fast völlig uneinstudiert oder so ähnlich. Ich habe lustigerweise, zum Glück ist es kein Videocast, ich habe, als ich gesagt habe, und habe ich mit 2 Fingern neben mich gezeigt, so als würdest du mich sehen. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja,
So
keine
weit sind
Ahnung.
wir dann noch nicht.
Nein, ich habe keine Ahnung, warum. Ich dachte irgendwie so, ich deute darauf und dann würdest du es sehen, aber das war
Und jetzt
wohl.
zu unserem Sportmoderator.
Genau so ungefähr. Nur egal. Auf jeden Fall kommen wir zu Chrom's Zorn. Chrom's Zorn ist immer die Kategorie, in der wir schauen, worüber hat sich denn in den letzten 2 Wochen die Community am allermeisten, sagen wir mal, aufgeregt, in Anführungszeichen, oder was wurde am heißesten diskutiert im Forum jetzt? Das bezieht sich natürlich, wir können in dem Fall nur übers Forum sprechen, da wir nur da von euch die Rückmeldung bekommen. Da ging es vor allem darum, dass Craig eben in seinem monatlichen Entwicklungsupdate über PvP-Elemente gesprochen hat und im Speziellen um die Minigames eine Veränderung in der Warteschlange. Jetzt steht in dem Brief von Craig, dass hauptsächlich oder als allererstes sozusagen die Minigames umgestellt werden auf eine reine zufällig zusammengestellte Gruppenzusammenstellung.
Also statt Premates gegen Random, dass dann Randoms gegen Randoms antreten.
Genau. Es ist so, dass der eigentliche Entwickler hat dann eben noch Craig kontaktiert, als er gesehen hat, dass das Ganze eben im Forum auch hohe Wellen schlug und hat dann gesagt, du, aber ich hatte doch gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall auch den Premates eine Möglichkeit geben, weiterhin zu zocken, aber halt nicht gegen Random-Spieler. Und jetzt ist es so, diese Richtigstellung oder diese kleine Ergänzung hatte ich dann noch hinzugefügt, aber manche haben sie eben überlesen und deswegen sage ich es hier nochmal. Ja, es stimmt, in Zukunft werden Random-Spieler nur gegen Random-Spieler spielen können. Aber für die Leute, die sagen, für uns ist PvP sportlicher Wettkampf, wir möchten unsere Gruppen fest zusammenstellen und dann gegen fest zusammengestellte Gruppen spielen und da eben die in Anführungszeichen auch größte Herausforderung im PvP suchen, weil natürlich eine eingespielte Gruppe ist sehr viel schwieriger zu besiegen als einfach ein wild zusammengewürfelter Haufen. Auch für diese Leute wird es in Zukunft eine Möglichkeit geben. Der Grund, warum Craig das Ganze nicht in seinen Brief sofort geschrieben hat, lag eigentlich nur daran, dass zuerst das Grundsystem umgebaut werden musste, der gesamten Anmelde-Queues, und die Grundfunktion ist im Prinzip diese Random-Mechanik. Und da obendrauf kommt dann die Premade-Mechanik, also die vorher zusammengestellten Gruppen, als Zusatz. Und weil es möglich sein kann, dass es nicht direkt mit Version 2.1.0 auf die Live-Server kommt, wollte er erst gar nicht darüber sprechen. Es ist aber auf jeden Fall geplant, das in der 2.1er-Update-Serie ins Spiel zu integrieren. Also ihr werdet nicht erst in 3 Monaten wieder Premades spielen können, sondern auf jeden Fall deutlich früher. Wie gesagt, Zeitplan möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil kann auch mal gut sein, dass es vielleicht eine Woche länger dauert oder so.
Nachher stehst du dann wieder auf der Abschlussliste.
Ja, das ist ja normal. Dafür werde ich bezahlt. Aber es ist auf jeden Fall so, wie gesagt, das wird auf jeden Fall wieder kommen. Und die Leute, die den sportlichen Wettkampf suchen, werden ihn auch in Zukunft wieder finden können. Es geht nur darum, dass eben nicht das schlichte Abschlachten von wild zusammengewürfelten Gruppen den anderen Leuten den Spaß an Minigames versaut. Und deswegen wird diese Änderung eingeführt.
Im Testlive-Forum gibt es da auch schon den einen oder anderen Thread darüber, wie die Random-Gruppen dann erstellt werden sollen. Dass da auch noch dran gearbeitet wird, dass die Mechaniken dann besser funktionieren.
Wobei man natürlich wiederum sagen muss, da ist es dann auch so, hatte der Entwickler auch schon gesagt, auf die Kritik von manchen Spielern, da muss man natürlich einen Kompromiss eingehen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, es werden nur absolut die gleichwertigen Leute zusammengestellt, weil es kann halt natürlich auch dazu kommen, dass sich eben, sagen wir mal, 12 Spieler anmelden und dann kommt es eben nur dann zu einem Minigame, wenn man auch in Kauf nimmt, dass vielleicht einer von denen PvP Level 10 hat und die anderen nicht. Dann ist es aber so, weil man möchte ja doch lieber ein Minigame zustande haben, wo vielleicht eine oder 2 Personen drin sind, die mächtiger sind, als dass man sagt, okay, wir haben keine 12 hundertprozentig gleiche und super faire Zusammenstellung, dann gibt es gar kein Minigame, weil dann würden viel zu wenige Minispiele aufgehen. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel von der Mechanik, sondern es soll schon darum gehen, dass die Frequenz erhöht wird und im Schnitt natürlich die Fairness der zusammengestellten zufälligen Gruppen höher ist als vorher.
Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar Mithras Gebet.
Mithras Gebet, unsere Fragenkategorie. Da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil in letzter Zeit häufen sich wieder die Bug-Reports bzw. Feature-Vorschläge. Es ist verdammt schwierig oder unmöglich für mich, auf Bug-Reports einzugehen. Also wenn jetzt beispielsweise jemand nicht nur im Forum schreibt, ich habe das und das Problem, weil das schreibe ich mir immer raus und reporte es auch oder schaue, ob es vielleicht schon eingetragen ist, bevor ich irgendjemanden nerve. Ich kann aber auf keinen Fall Datus über Bug XY geben oder sagen, das und das ist die Entwicklungsstufe, weil das sind interne Informationen, die darf ich nicht rausgeben. Dafür bin ich nicht befugt genug, sozusagen. Sowas dürfte im besten Fall der Game Director. Dann Feature-Vorschläge, wenn ihr zum Beispiel sagt, bringt ihr denn irgendwann mal XY? Das ist so, das sind meistens relativ große Sachen, sowas wie, bringt ihr irgendwann Housing? Da kann ich dazu nur sagen, wenn wir Housing bringen würden, also es schon konkret geplant wäre, dann wäre ich nicht derjenige, der sich herausnehmen dürfte, das anzukündigen, sondern das ist wiederum Aufgabe vom Marketing, weil sowas ist natürlich ein großes Feature, das muss geplant werden, da müssen Screenshots gemacht werden, entsprechende schöne Texte dafür verfasst werden und so weiter. Da darf ich nicht einfach vorschießen und sagen, ja, Housing kommt in 2 Monaten, weil dann habe ich keinen Job mehr. Also auch da ist es mir schwer, Fragen zu beantworten. Ich versuche immer so viel wie möglich Fragen zu beantworten. Falls ich eine Frage nicht beantworte, heißt es nicht, dass ich eine feige Sau bin oder sonst irgendwas, sondern dass ich schlicht und einfach keine sinnvolle Antwort geben kann oder geben darf. Fangen wir an.
Kannst du dich mal kundig machen, ob was gegen diese vielen Mobs, die in den Rohstoff-Innis aufploppen, was gemacht wird?
Ja, darüber, im Prinzip ist es auch Teil einer Frage, die schon beim letzten Mal übers Crafting gestellt wurde. Das wäre dann wahrscheinlich Teil einer Überarbeitung des gesamten Crafting-Systems, weil man, es ist so, dass die Entwickler nicht immer hingehen und da überall an kleinen Schräubelchen die ganze Zeit am Rumdrehen sind, sondern man identifiziert quasi ein grundlegendes Problem und versucht dann die Tasks zusammenzufassen, sodass man, wenn man mit irgendwas Zeit verbringt, dass am Ende auch eine richtige Überarbeitung dabei herauskommt. Das würde in dem Fall auch in die Kategorie Crafting-Überarbeitung fallen. Das wird allerdings nicht in naher Zukunft geschehen, deswegen habe ich da auch keine Einzelheiten drüber. Aber natürlich sind auch solche Kritikpunkte, werden ja im Forum häufiger auch genannt, sind aufgeschrieben und weitergeleitet.
Das wird ja sehr wahrscheinlich auch so eine Trigger-Geschichte sein. So, man hat eine, was weiß ich, 12%ige Chance, dass ein Mob spawnt und bei den einen triggert er halt häufiger und bei den anderen, die ziehen da 2 Stunden rum und es kommt kein einziger Mob.
Richtig, ja, das ist das Wunder des Zufalls, das man als Mensch nicht wirklich begreifen kann, weil wir irgendwie, habe ich da mal einen Artikel gelesen, dass wir nicht fähig sind, Zufall zu akzeptieren und deswegen immer irgendwelche abergläubischen Interpretationen. Deswegen liest du auch immer, wenn du das Item haben willst, musst du 3-mal um die Schatzkiste rennen und dann muss der dich von hinten anfassen und der dir über den Kopf streicheln und wenn du dann die Kiste aufmachst, dann ist das Teil drin. Und es ist einfach cool, aber es ist halt leider. Aber meistens sind die Mechaniken nicht halb so kompliziert, wie Spieler sie machen. Sie sind meistens einfach nur zufällig und Zufall ist einfach so unbefriedigend zufällig, dass man versucht, irgendein System dahinter zu erkennen.
Ist eine Trennung der Minigames nach dem PvP-Level geplant?
Ja, ist geplant. Wie man auch schon im Testlive-Forum lesen kann, wie genau die Trennung vonstatten geht oder wer, wie, was, warum, steht im Testlive-Forum. Also das bedeutet, es wird nicht hart geschnitten, sondern die Teams werden halt durch diese Random-Zusammenstellung dann halt so zusammengestellt, dass die PvP-Level einigermaßen ausgeglichen sind. Das ist mit der Trennung nach PvP-Level gemeint.
Sind serverübergreifende Minigames in näherer Zukunft zu erwarten?
In näherer Zukunft leider nicht, da die da zu benötigte Entwicklung nur langsam voranschreitet, weil es sehr aufwendig ist. Aber unsere Entwickler sind auf jeden Fall dran, nur eben gut Ding will Weile haben, das kann schon noch ein bisschen dauern.
Was sind denn die Ideen von FC zum Crafting? Vielleicht könnte man das mal grob umreißen.
Gut, da bin ich jetzt blöderweise vorher schon drauf eingegangen. Es gibt leider noch keine endgültigen Pläne. Weil es ist natürlich so, dadurch, dass das Crafting unseren Jungs ist schon bewusst, oder unsere Entwickler, unsere Designer vor allem, würden gerne das Crafting überarbeiten, verbessern, erweitern und so weiter. Deswegen werden dann immer ganz viele Ideen hin und her geschmissen. Da wird im Forum gelesen, da schmeißen wir Ideen denen an den Kopf. Und dann wird alles in eine große Schublade gepackt und dann sagt man, okay, gut, da haben wir jetzt gerade keine Ressourcen dafür, deswegen stellen wir das mal zurück, aber die ganzen Ideen haben wir da und durch die gehen wir irgendwann durch und nageln quasi an die Wand, was wir konkret davon dann machen wollen und wie lange das dann dauert. Und genau dieser Schritt ist halt noch nicht erreicht, deswegen kann ich euch leider keine Einzelheiten darüber geben. Das kann in die Richtung gehen, das kann in jene Richtung gehen. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich falsch.
Im letzten Comcast wurde ja gesagt, dass es möglich sei, mit der Engine-Erweiterung deutlich mehr Lichtquellen bei möglichst gleicher Leistung darzustellen. Werden dann beispielsweise die Wachen nachts Fackeln tragen können?
Also einige Wachen tragen ja jetzt schon Fackeln, nur die tragen nicht alle Fackeln, beziehungsweise haben nicht alle einen sogenannten Lichtemitter auf ihrem Partikeleffekt Feuer, wenn man das jetzt technisch ausdrücken will. Das liegt daran, dass schlicht und einfach im Augenblick unser Renderer ja eben noch Forward-Shading betreibt. Wenn man da mehr als 4 bis 6 Lichtquellen pro Szene hat, dann wird die Framerate so drastisch einbrechen, dass dann einfach nichts mehr vorangehen würde. Deswegen wurde früher mal, ich glaube irgendwo noch in der Beta sogar, den Fackeln, diesem Fackeleffekt, Brandfeuer wurde die Lichtquelle entfernt. Ob dann jetzt in Zukunft dann direkt alle Fackeln mit Lichtquellen ausgestattet werden, das kommt darauf an, ob sich dann jemand eben die Arbeit macht und sich da hinsetzt. Üblicherweise ist es aber so, dass durch so ein neues Feature werden erstmal neue Inhalte profitieren. Also alle neuen Zonen, die gebaut werden, werden mehr Lichtquellen haben. Alle neuen Wachen, die da rumtigern und so weiter. Sollte die Veränderung an den zukünftigen Wachen auch alle alten Wachen betreffen, was sein kann, weil die wahrscheinlich zusammenhängen, oder der Partikeleffekt Feuer oder Fackel, dann wird es wohl so sein, dass überall dann Wachen mit Fackeln rumlaufen, die auch ein Licht haben. Ja, aber wie es dann eben sein wird, muss man sehen, wenn es dann soweit ist.
Wäre es dann vielleicht sogar möglich, dass die Spieler Fackeln bekommen, mit denen sie dann selber rumlaufen können?
Wäre technisch auf jeden Fall machbar. Da muss man halt nur schauen, dass man aufgrund der Performance irgendeine Einschränkung macht, dass man nicht plötzlich irgendwie, wenn alle 70 Spieler alle Fackeln anmachen und dann sagen alle PCs auf Wiedersehen und dann fahren sie alle runter. Das wäre schade. Aber technisch auf jeden Fall, ja, wäre möglich. Man könnte es auch eben ins Gameplay integrieren, dynamische Belichtung und so weiter. Wird bestimmt auch eine Sache sein, die unseren Game Designern dann einfallen wird.
Er kann es ja zur Not so machen wie mit dem Feuer, wenn man es in einer Großstadt anzündet, dass dann ein NPC ankommt, ihm die Fackel aus der Hand reißt, auf den Boden schmeißt und sie auspinkelt.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber ich will auf jeden Fall das Camel Punching.
Ja, das wäre ein schönes Emote. Sobald denn, und das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Du meintest, dass gleich nach der Erweiterung ein neues Reittier implementiert wird. Ich tippe, du meintest das Kamel. Wie ist der Stand?
Was ist mit dem Reittier? Tatsächlich war das geplant, das direkt nach der Erweiterung zu veröffentlichen, aber dann war es so, dass eben einer der Designer gesagt hat, nee, Moment mal, weil eigentlich viel zu cool, so ein neues Reittier, weil unsere Reittiere haben ja eigentlich alle irgendeinen speziellen Gag, also irgendwas, was sie besonders macht oder was sie abhebt von den anderen Reittieren. Damit wir nicht einfach nur ein Pferd mit einer anderen Haut eben ins Spiel bringen, haben wir uns überlegt, dass wir, obwohl das Reittier so von dem Reitanimation und sowas eigentlich fertig wäre, dass wir es zurückhalten und überlegen beziehungsweise schon anfangen, einen speziellen Gag zu implementieren für dieses Reittier.
Die Stadt hinter den Mauern in Paikang, die vor der Jade-Zitadelle steht, ist es nicht schade, dass man sie nicht betreten kann? Könnte man dann nicht eine Stadt à la Altarantia draus basteln?
Könnte man, wenn die Stadt nicht verbotene Stadt heißen würde.
Ist eigentlich selbsterklärend, dass man dann da nicht rein darf.
Also von der Weltlogik macht es einfach keinen Sinn, dass man da rein kann. Deswegen vielleicht, kann man da nicht rein.
Vielleicht so ein paar Wachen aufstellen, du kommst hier nicht rein.
Außerdem ist natürlich, was aber auch schon gesagt wurde, hinter den Mauern der Stadt eben, da befinden sich verschiedene Raid-Instanzen. Also nicht nur die Jade-Zitadelle, sondern auch zukünftige Sachen, verschiedene Distrikte der Stadt werdet ihr als Teil von Raids und auch von vielleicht zukünftigen PvP-Content oder sonst irgendwas bespielen können. Und aus dem Grund ist es nicht einfach nur eine Stadt, wo ihr reinlatscht, sondern das ist eine Stadt, in der Gameplay passiert.
Werden auch für die alte Welt in absehbarer Zeit neue Inhalte kommen oder konzentriert man sich im Moment nur auf Kitai?
Nein, auf jeden Fall werden auch für die alte Welt neue Inhalte kommen. Craig hatte ja schon mal das schon seit langem besprochene Haus des Korn, das immer wieder nach hinten verschoben wurde, ist auch zum Beispiel eine Instanz, die nicht jetzt in Kitai liegt, sondern in der alten Welt. Und es sind außerhalb von diesen Geschichten auf jeden Fall auch noch weitere Inhalte und auch neue Zonen in der alten Welt geplant.
Werden von Funcom in nächster Zeit wieder irgendwelche Events veranstaltet?
Yep, und zwar wird demnächst Halloween wiederkehren. Ansonsten ist die Haltung unseres Game Directors weiterhin normale Inhalte vor Events. Sollte irgendein Zeitslot entstehen, in dem sich ein Entwickler mit einem Event beschäftigen kann, wird das auch passieren. Unsere Dynamic Content Organisatorin arbeitet ja schon so an so kleineren Geschichten, wie eben jetzt auch an der neuen Version vom Halloween Event. Und auch solche Sachen werden in Zukunft wahrscheinlich kommen, aber halt geskriptete Sachen, jetzt nicht was, wo irgendein GM rumsteht und irgendwas macht, sondern das werden dann so Ingame-Sachen sein, Ingame-Inhalte, die halt nur über eine gewisse Zeit aktiviert werden. Das wird in Zukunft auf jeden Fall kommen, ja.
Ist das dann genau das gleiche Halloween-Event wie letztes Jahr oder ist das mit Veränderungen versehen, also dass es vielleicht sogar nach Kitai geht oder?
Also soweit ich weiß, ist es größtenteils das gleiche, aber es gibt wohl neue Belohnungen und auch Details wurden verändert. Kann sein, dass sich das jetzt wieder alles geändert hat, weil die Entwicklerin hat verschiedene Ideen gehabt und mal schauen, was dann auch endgültig funktioniert und fertig ist und dann rausgepatcht wird. Das muss man dann in ein paar Wochen sehen.
Aber das, worauf sich auf jeden Fall alle freuen können, ist, dass zu Halloween ein Event stattfindet.
Genau.
Können Sie uns sagen, inwiefern der Wolf überarbeitet wird und wann man ganz grob geschätzt damit zu rechnen hat?
Da hatte ich ja leider schon beim letzten Mal sagen müssen, dass ich keine weiteren Details habe, nur dass es in Arbeit ist und das ist immer noch der Fall.
Ist es rein von der Engine möglich, die Rüstung zum Beispiel in der Art zu färben?
Im Augenblick ist es so, dass unsere Texturen, also wir haben ein eigenes Texturformat, in dem eben Bumpmaps, beziehungsweise die Normal Map, eine Parallax Map, die Specular Map und die Texture Map gespeichert sind. Und die Texture Map selber hat keinen Transparenzkanal, worüber üblicherweise die Verfärbung von Gegenständen gemacht wird, indem der Texturkanal selbst eben nur aus so Graustufen besteht und dann unten eine Farbe hinzugefügt wird. Das ist üblicherweise die einfachste Variante, eine färbbare Textur einzuführen. Und das ist im Augenblick nicht der Fall. Also im Augenblick kann man unsere Texturen nicht färben. Es ist auf jeden Fall aber eine Sache, die die Entwickler schon häufiger mal gesagt haben, oh, das wäre doch klasse, wenn wir das hätten und so. Falls es in Zukunft irgendwann mal technisch möglich wird durch eine Überarbeitung der Engine oder sowas, wird es auf jeden Fall kommen. Es ist aber, wann, das kann noch lange dauern, kann schneller gehen, kommt ganz drauf an, welche Technologien auch beispielsweise für The Secret World dann entwickelt werden, die dann zurück nach Age of Conan kommen. Also kann ich nicht sagen im Augenblick, wann es kommt, nur dass es im Augenblick nicht technisch möglich ist.
Ist eine vielleicht mit Geld bezahlbare Möglichkeit zur Änderung des Charakteraussehens oder der Rasse geplant? Sind andere bezahlbare Services geplant?
Auf jeden Fall sind in Zukunft sicher auch andere bezahlbare Services geplant. Da sind wir natürlich auch nur ein Unternehmen, das wirtschaftlich handeln muss. Das ist klar. Was und wie konkret das kommen wird, kann ich nicht sagen. Es ist zumindest mal herumgereicht worden, nur jetzt geplant, dass man weiß, irgendwie nächste Woche oder im nächsten Monat kommt, das ist es noch nicht.
Wobei Änderungen des Charakteraussehens, wenn es nicht so gravierend ist, wäre es ja auch nett, wenn man das Ingame kaufen könnte.
Ja, klar, natürlich.
So Bräunungstöne, dass man, wenn man lange als Cimmeria in Stygien unterwegs ist, dass man dann einen dunkleren Hautton bekommt.
Ja, ein paar Sachen kann man ja inzwischen per Trank machen.
Die Narben, Frisuren und...
Genau, richtig. Und da war jetzt nicht geplant, da jetzt groß noch weitere Änderungen zu ermöglichen, die dann irgendwie so ins Unrealistische gehen, wie ein anderes Gesicht verpassen oder sowas.
Es wurde mal gesagt in irgendeinem Chromecast, dass es geplant sei, sogenannte Full-Set-Boni, so ab Kitai-Release in Age of Conan einzuführen. Kitai ist schon längst draußen, aber den Bonus gibt es noch nicht.
Also ich habe da nochmal mit unserem Item-Designer gesprochen, der meinte, das wäre wohl nur mal eine Idee gewesen, aber sei im Augenblick nicht geplant. Da viele der Spieler ihre Ausrüstung ja auch kombinieren wollen und sie nicht dazu zwingen wollen, dass sie ein ganz spezielles Set anziehen müssen. Das würde die Problematik, dass in hohen Stufen viele Spieler mit der gleichen Ausrüstung rumlaufen, nur noch stärker fokussieren. Und da wollten wir jetzt nicht noch Nachhilfe schaffen.
Ist ja auch nicht wünschenswert, dass dann alle rumrennen wie die Klonsoldaten.
Es passiert in blöder Weise natürlich aufgrund der Jagd immer nach dem höchsten T-Set oder nach der stärksten Crafting-Klamotte ist es halt nur so, dass ganz häufig die Spieler eben gleich aussehen, solange wir jetzt nicht irgendwie unsere Klamotten einfärbbar machen, was vorher ja gefragt wurde, ist es immer wieder ein Problem fürs unterschiedliche Aussehen der Spieler. Und
zum Glück ist es ja nicht so wie in anderen MMOs, wo vor langer, langer Zeit dann alle in Plattenrüstung rumrannten. Die waren zwar färbbar, aber eine Plattenrüstung ist halt nach wie vor eine Plattenrüstung.
War das in UO?
Ja.
Ja, stimmt, genau. Aber wobei in UO sind ja nachher alle mit diesen Überkleidern rumgerannt, damit man die Rüstung nicht gesehen hat. Gut, dann sind wir hier mit Mithras Gebet fertig und kommen
zu dem Erzähler.
Ich habe eine Geschichte ausgesucht aus dem Rollenspielerforum von der Noraya, die einen Charakter hat, der Limai heißt. Die Straßen in Paikang sind nicht schmutzig. Sie sind nicht verdreckt wie die Gassen von Tarantia und auf ihnen kriechen auch keine Schlangen umher wie in Kemi. Es ist nicht so kalt wie in den Nächten Cimmeriens. Jeder andere, der aus einem anderen Land kommt, würde sich wohl an der Schönheit Kitais erfreuen. Doch sind Fremde eben fremd in einem Land, das meine Heimat sein sollte. Ein weiser alter Mann sagte mir einst, dass Heimat dort ist, wo das Herz sich zu Hause fühlt. Ich danke ihm für diese letzten Worte und bin froh, dass ich meinem Herz gefolgt bin und aus Kitai fortlief. Wenn mich jemand fragen würde, warum ich mein Land verlassen habe, so wäre die Antwort, die ich nicht gebe, wohl die, die es am besten beschreiben würde. Ich ging, um meine Heimat zu finden. Vermutlich wirke ich auf die meisten anderen wie ein dummer Esel, wenn sie mich sprechen hören und ich nicht einen Satz richtig herausbringe. Aber lieber bin ich ein dummer Esel in einem fremden Land als Nutzvieh in Kitai. Du bist geboren als Bettler und du stirbst als Bettler, ganz gleich, was auch immer du versuchst. Und manchmal, wenn man nicht damit rechnet, werden aus den Kindern, die man in Paikang so oft auf der Straße sah, doch erwachsene Menschen. Alles Schlechte, das du anderen Menschen antust, wird eines Tages auch dir widerfahren. Wir werden sehen, wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt, alter Mann. Du solltest doch auf die Reiswälder gehen und etwas Geld nach Hause schaffen. Es klatschte einmal und ein kleines Mädchen fiel zu Boden.
Aber sie haben gesagt, ich sei zu klein zum Arbeiten auf dem Feld.
Ein Schluchzen war von dem kleinen Mädchen zu vernehmen. Und wie willst du dann dein Abendessen für heute verdienen? Gab eine raue, alte und weibliche Stimme zurück. Ich kann dich nicht durchfüttern. Sieh zu, wie du an etwas zu essen kommst.
Du wirst schon sehen, ich schaffe es schon, mein Abendessen zu bekommen,
gab die Kleine trotzig zurück und versuchte dabei immer wieder die aufsteigenden Tränen aus ihrem Gesicht zu wischen. Rauch umhüllte das Kind, als es sich vom Fußboden erhob.
Ich brauche deine Hilfe dafür nicht,
meinte sie, ehe die wirren Strähnen ihre Augen wieder verdeckten und sie sich der Tür zur Straße zuwandte und in das Getümmel der Stadt verschwand.
»Ich habe nichts getan! Ich war's nicht!«
schrie das junge Mädchen und versuchte, sich aus dem festen Griff des Mannes zu befreien.
»Bitte! Ich habe nichts getan!«
»Ja, ja, das sagen sie alle. Halt still, dann ist es schneller vorbei.«
Mit beiden Füßen strampelte sie, während ihr Arm fest auf den Tisch gedrückt wurde. Die Tränen rannen ihr mittlerweile in Strömen die Wangen hinab.
»Ich war's wirklich nicht! Bitte, bitte nicht!«
Doch alles Flehen schien umsonst. Der reiche Herr stand die ganze Zeit über mit eiserner Miene hinter ihr und beobachtete das Schauspiel.
»Sei froh, dass du deine Hand behalten darfst!«
Als das glühende Eisen aus der Kohle gezogen wurde, schrie das Mädchen nur noch mehr auf und trat mit den Füßen gegen den Tisch, auf dem ihr Arm fixiert wurde.
»Ihr habt noch gar nichts bei mir gefunden!«
gab sie nur noch schluchzend und flehend von sich, doch alle Mühe war umsonst. Und kurz darauf hörte man einen markerschütternden Schrei und roch den Gestank verbrannter Haut.
»Raus mit dir! Ich werde keine Diebin durchfüttern!«
Sie landete auf der Straße, als die alte Frau ihren Haarschopf losgelassen und sie mit Wucht hinausgestoßen hatte. Der Verband an ihrem rechten Unterarm war mehr ein verdrecktes Tuch und milderte weder den Schmerz der Verletzung noch die Schande.
»Ich hab nichts getan!«
gab das junge Mädchen nur noch von sich, während sie den Boden unter sich anstarrte und vergebens versuchte, gegen die Tränen anzukämpfen. Es hatte begonnen zu regnen, während sie an der Hauswand gelehnt und ihrer Verzweiflung Ausdruck verliehen hatte. Der Regen wurde stärker und durchnässte ihre Kleidung, doch bewegte sie sich nicht ein Stück. Auch nicht, als diese leisen Schritte sich mit dem Plitsch-Platsch über die Straße bewegten und vor ihr verstummten.
»Ich bin nicht käuflich, geh weg!«
Es folgte nur ein Schweigen, in dem die Tränen des Mädchens versiegten.
»Jeder Mensch ist käuflich auf die eine oder andere Weise.«
Kurz hörte man die nassen Schritte ein wenig auf das junge Mädchen zugehen.
»Auch du hast etwas, das du mehr als alles andere in der Welt haben willst.«
Auf die Worte des offensichtlich fremden Mannes gab das Mädchen nur ein patziges
»Kann schon sein!«
zurück. Wieder folgte ein Moment des Schweigens, ehe der alte Mann das Wort wieder ergriff.
»Dein Arm! Bist du eine Sklavin oder eine Diebin?«
In dem Moment schien sich etwas in dem Mädchen zu regen, und sie erhob sich, reckte das Kinn ein wenig empor und versuchte so stolz dreinzublicken, wie sie in jedem Moment nur konnte.
»Ich bin Li Mai! Ich bin keine Sklavin und keine Diebin!«
»Der Verband zeigt mir aber etwas anderes.«
Sie senkte wieder den Kopf und schaute regelrecht grimmig auf das durchtränkte Tuch, das man ihr erst am heutigen Tag um den Arm gebunden hatte, um die Wunde sauber zu halten.
»Ich bin das nicht gewesen!«
»Wärst du es denn gerne gewesen? Nun, da du ohnehin gebrandmarkt bist, bis an dein Ende?«
Das Mädchen reckte den Kopf wieder zu dem Mann herum und schaute ihn stumm und förmlich wütend an. Der alte Mann lachte und lächelte dann milde. Der Regen rann den beiden in diesem Augenblick der Stille übers Gesicht. Er schien auf ihre Antwort zu warten, welche dann nach einem Moment folgte.
»Dann hätte ich zumindest für heute Abend ein Dach über dem Kopf.«
Der Alte streckte einladend den rechten Arm in ihre Richtung aus, während er mit dem linken die Straße hinabdeutete.
»Komm, du musst aus dem Regen heraus.«
»Ich bin nicht käuflich«,
gab das Mädchen nur wie eine einstudierte Predigt immer wieder von sich.
»Keine Sorge, wenn es etwas gibt, das ich nicht haben will, dann ist es ein kleines Kind, das mich bedient und bespielt. Aber«,
er hielt einen Augenblick inne und betrachtete sie mit einem milden Lächeln,
»die Götter erweisen nicht jedem die Gnade, auf der Straße zu überleben.«
Er ließ dann seinen Blick einen Moment an ihr hinabwandern.
»Und wenn ich mir dich so ansehe, sind sie bisher bei dir nicht sonderlich gnädig gewesen. Es ist deine Wahl, ob du leben oder sterben willst.«
Sie musste nur kurz überlegen, ehe sie dann die wenigen Schritte auf den Fremden zutrat und er darauf sofort seinen Umhang um das dürre Kind legte.
»Wir werden dich schon mit der Gnade der Götter segnen. Hab keine Angst.«
Und so gingen ein alter Mann und ein junges Mädchen in einer stürmischen Nacht eine Straße in Paikang entlang und verschwanden unter dem Plätschern des Regens in der Dunkelheit. Die Sonne stand hoch über dem Innenhof des Gebäudes. Der Steingarten glitzerte, zusammen mit den in Kreisen gehakten weißen feinen Sand in der Sonne. Das Plätschern des kleinen Brunnens gebar eine wohltuende Ruhe. Der Apfelbaum im Zentrum des Gartens gab immer wieder ein leises Rascheln von sich, wenn der Wind mit seinem seichten Griff durch den Hof wehte. Der Gang, der um dieses Atrium führte, war etwas erhöht und auf hölzerne Säulen gestützt. Die weißen Papierwände ringsherum verbargen den Blick in die Räume. Ein älterer Mann saß im Schatten auf den sauber geschrubbten Planken des Innengangs. Neben ihm konnte man eine Schüssel mit Nudeln erkennen und eine Kanne Tee. Zwei Becher standen neben der Kanne und dampften vor sich hin, waren wohl gerade mit frischem, heißem Wasser aufgefüllt worden. Der alte Mann saß schweigend und im Schneidersitz da. Ein Stock lag über seinem Schoß, doch als ein leises Klingeln in die Stille des Gartens durchfuhr, erhob er sich mühsam, den Stock in der rechten als Stütze und ging einige Schritte auf den Baum zu. Er hob seine linke und fuhr dann mit dieser in einer schnellen Bewegung wieder hinab. Ein leises Klatschen ertönte, als seine Hand den Hinterkopf eines heranwachsenden Mädchens berührte.
»Und noch einmal«,
meinte er, ehe er sich wieder herumwandte und zurück zu dem kleinen Gedeck auf dem Boden des Ganges ging. Das Mädchen stand da und rieb sich den Hinterkopf, während sie eine lebensgroße Holzpuppe in feine, kitanische Gewänder gekleidet, vor sich mit grimmigem, fast tadelnden Blick anstarrte. Sie war noch nicht erwachsen, man konnte ihr jedoch ansehen, dass nicht mehr viele Jahre fehlten, ehe sie dieses Alter erreichen würde. Die Brüste kaum zu erahnen, die Hüften noch fast wie die eines jungen Mannes und die Figur eher hager als wirklich weiblich. Und doch, das Gesicht zeigte mit den feinen und sanften Gesichtszügen einem jeden, dass sie einmal eine hübsche Frau werden könnte. Ihre Haut war blass, noch blasser als die, die man einer Geisha wünschen würde, und auch wenn sie hier wieder in der Sonne stand, so schien das ihrer Blässe nie entgegenzuwirken. Das schwarze Haar war kurz, reichte nicht tiefer als bis zum Nacken, und viele der Strähnen fielen ihr vor die Stirn, doch hinderte ein einfaches Tuch den Rest des Schopfes daran, ihr vor die tief dunkelbraunen Augen zu fallen. Sie nahm wieder Haltung an und streckte den rechten Arm nach der Öffnung des Übergewandes aus, wobei sich eine Narbe an ihrem Unterarm offenbarte. Wie das Brandmal, das man Nutzvieh aufzudrücken pflegte, zeichnete es sich etwas dunkler auf ihrer Haut ab. Dieb. Und doch war für jeden, der einen Blick auf diesen Garten warf, ersichtlich, dass sie dieses Handwerk gerade erst erlernte. Wieder ließ sie ihre Hand langsam unter den Stoff der Robe gleiten und kein Ton entrann dem Glöckchen, ebenso wenig seinen Brüdern, die überall an den Gewändern des Holzmannes befestigt waren. Erst als sie die Hand zurückzog, ertönte das klingelnde Geräusch erneut, und man hörte sie darauf leise fluchen und sah, dass sie sich bereits wieder etwas duckte, in der Erwartung, erneut einen Schlag auf den Hinterkopf zu bekommen. Doch blieb dieser in jenem Moment aus, und der alte Mann erhob nur seine ruhige Stimme in ihre Richtung.
Nisheng, komm her.
Ein weiteres resigniertes Seufzen war von der kleinen Kitai zu hören, ehe sie sich herumwandte und auf den alten Mann zuging.
Ja, Shi,
meinte sie, als sie sich vor dem Mann aufstellte. Ihr Kopf war leicht gesenkt und der Blick mehr auf den Boden als in das Gesicht ihres Meisters gerichtet.
Setz dich,
gab er mit einer leichten Bewegung zu seiner Rechten von sich. Mit einigen raschen Schritten setzte sie sich auf die von ihm gedeutete Seite und ergriff nach der zwischen ihm und ihr stehenden Teekanne und goss noch etwas von dem heißen Wasser in die zwei Becher, ehe er ihr einen der beiden reichte. Sie verbeugte sich leicht. Eher wohl war es ein tiefes Nicken, während sie den Teebecher nahm, um die Hände dann in ihren Schoß zu senken.
»Du bist zu ungeduldig, Nisheng.«
Er nahm den anderen Becher auf und pustete einmal in diesen, sodass der Dampf sich verteilte, ehe er sich mit einem lauten Schlürfen einen Schluck genehmigte.
»Shi?«
war das Einzige, was Li Mai darauf erwiderte, dann geduldig wartete, bis er der Meinung war, weiter darauf einzugehen. Der alte Mann saß da und blickte einen Moment in den Garten hinaus. Stille legte sich wieder in die Umgebung und man hörte nur seinen schweren Atem. Sein Gesicht war mittlerweile von tiefen Falten gezeichnet und doch konnten diese nicht die feinen Narben verbergen, welche sich hier und da an seinen Wangen abzeichneten. Seine Hände, die immer noch den Becher fest umschlossen hielten, waren nicht rau. Trotz der Falten, die sich auch auf diesen zeigten, konnte man erkennen, dass dieser Mann nie harte Arbeit auf dem Feld verrichtet hatte. Langsam ließ er den Becher sinken und hob seine rechte zu seinem haarlosen Schädel hinauf. Er rieb sich einen Moment vom Hinterkopf zur Stirn. Der Ärmel seines Gewandes rutschte dabei ein Stück weit hinab und man konnte eine Tätowierung erkennen. Ein Drache, der sich um seinen Unterarm zu schlingen schien. Auch Li Mai wusste nicht, wie weit dieses Bild sich am Körper des Alten hinaufschlängelte, und genauso wenig kannte sie die Bedeutung des Bildes, aber sie hatte nie gewagt, danach zu fragen.
»Du näherst dich deinem Ziel«,
meinte er dann mit leiser Stimme.
»Du näherst dich ruhig und besonnen. Aber wenn du es dann zum Greifen nahe hast, wirst du ungeduldig und willst es sofort an dich reißen.«
Wieder erhob er den Becher zu seinen Lippen und genoss geräuschvoll einen weiteren Schluck.
»Es braucht Geduld, um seine Ziele zu erreichen. Niemand kann ohne Geduld wahre Stärke erlangen.«
Er deutete mit einer leichten Bewegung des Kopfes vor sich in den Garten und sofort darauf wandte Li Mai den Blick in eben jene Richtung.
»Denkst du, dass diese Schönheit an nur einem Tag erschaffen wurde?«
Li Mai wandte den Blick wieder auf ihren Meister und deutete ein Kopfschütteln an.
»Nein, Shi, das denke ich nicht.«
»Wieso glaubst du dann, dass das Erlangen deines Zieles schneller gehen sollte?«
Wieder kehrte ein Moment Stille in den Garten ein.
»Dieser Baum, unter dem du deine Finger übst, als ich ihn pflanzte, war ich der Xui Sheng, und mein Shi sagte damals zu mir, lerne von ihm, er wird dir etwas Wichtiges zeigen. Weißt du, was mein alter Shi mit diesen Worten meinte?«
Li Mais Blick wanderte wieder zu dem Baum, welcher mit seinen gewaltigen Ästen und dem Schatten, den er in dem Garten warf, das gesamte Bild dominierte. Es dauerte einen langen Moment, ehe die junge Kitai ihm antwortete.
»Dass der Baum Zeit braucht, um zu wachsen, und dass man Geduld haben muss, bis er einmal zu dem wird, was er werden soll.«
Ihr Meister nickte einmal und fügte dann an,
»Und das, was man nicht immer sehen wird, was die eigenen Taten oder Ideen für Früchte tragen werden.«
Der alte Mann richtete seinen Blick auf die junge Frau.
»Mein Shi verstarb, noch ehe der Baum die Hälfte seiner heutigen Größe erreicht hatte. Aber er wusste schon damals, dass dies der rechte Ort für einen großen und starken Baum sein würde.«
Der alte Mann richtete seinen Blick wieder auf den Baum im Zentrum des Gartens.
»Alles braucht Geduld. Aber besonders die Dinge, die wir uns am meisten wünschen und die uns am schönsten oder am wichtigsten erscheinen, brauchen viel davon.«
Er deutete dann auf die Puppe, welche unter dem Baum starr verharrte.
»Trink deinen Tee, denk darüber nach und dann«,
ein Schmunzeln wanderte über seine alten Gesichtszüge,
versuch es erneut. Ich will dir etwas von Ehre erzählen, Nüsheng.
Die Blätter des Baumes waren mittlerweile am Welken, und die Früchte, die der Baum trug, zeichneten sich prall und rot zwischen den Ästen ab. Li Mai setzte den Korb mit den eingesammelten Äpfeln unter dem Baum ab und gab ein leises Schnaufen von sich. Ganz offensichtlich war die Arbeit nicht leicht. Und an den im hinteren Garten stehenden Körben, die bereits prall gefüllt waren, konnte man erkennen, dass sie schon seit längerem mit dieser Tätigkeit beschäftigt war. Wieder saß der alte Meister an seinem Platz, unter dem Innengang des Innenhofes, und hatte sich und ihren Platz eine Kanne mit heißem Wasser und zwei Teebecher platziert. Mit einer schlichten Geste deutete er ihr an, sich zu setzen, und sie tat, wie ihr geheißen.
»Die Arbeit macht hungrig, nicht wahr, Nüsheng?«
Li Mai nickte, und wie auf ein Stichwort hin hörte man ihren Magen knurren.
»Erahnst du, warum du diese Arbeit verrichten sollst?«
Li Mai griff nach dem Becher Tee, den er ihr bei den Worten reichte, und pustete einen Moment in diesen, ehe sie antwortete.
»Weil sie gemacht werden muss?«
Ihr Meister lachte einmal rau und rauchig auf, nickte dann sachte.
»Auch. Aber es hat noch einen anderen Grund.«
Auch er pustete nun in seinen Becher, und wie eine alte Angewohnheit verfiel er wieder in einen Augenblick in dieses Schweigen, während er den im Herbst liegenden Garten betrachtete.
»Eine der wichtigsten Lektionen hast du schon gelernt. Jede Aufgabe, die dir einer deiner kommenden Ju geben wird, musst du ohne zu fragen erfüllen. Deine Aufgabe wird es nicht sein, etwas zu hinterfragen. Wenn ein Ju einen Auftrag erteilt, so ist es nicht der Diener, der dies hinterfragt. Ein Diener ist nur die Hand des Ju, welche die Bewegung ausführt.«
Li Mai nickte leicht, während sie den Worten ihres Meisters lauschte.
»Niemals wirst du Lohn nehmen für etwas, das du noch nicht getan hast. Der Lohn für eine Aufgabe wird erst genommen, wenn der Ju zufrieden ist.«
Er wandte den Blick auf die junge Kitai.
»Im Moment bin ich dein Shi. Doch nehme ich auch den Platz deines Ju ein. Dass ich dir sagte, dass es nicht eher dein Abendessen geben wird, als bis alle Äpfel in den Körben sind, ist keine Strafe, sondern nur eine weitere Lektion. Nimm niemals Geld für etwas, für das du nicht hart gearbeitet hast. Alles andere wären Almosen. Und diese hat jemand wie wir nicht nötig. Hast du verstanden?«
Es dauerte einen Moment, bis die junge Kitai nickte. Doch dann begann sie leise zu sprechen.
»Shi, was, wenn der Ju einem ein Geschenk gibt? Oder ein anderer? Wären das nicht auch Almosen?«
Mit einem schlürfenden Geräusch nahm der Alte etwas Tee zu sich und ebenso die Zeit, über die Frage nachzudenken.
Ein Geschenk oder Almosen? Wo liegt der Unterschied?«
Er richtete sein Augenmerk wieder auf Li Mai, doch diese schaute ihn nur abwartend und mit fragendem Ausdruck an. Er gab dann ein leises Seufzen von sich und sprach:
»Ein Geschenk kommt von Herzen. Ein Geschenk ist nichts, was man erbitten muss. Ein Geschenk ist nichts, das man sich erarbeiten muss. Ein Geschenk ist eine Geste der Zuneigung, Nüsheng.«
Einen Moment schwieg er, ließ abermals den Blick über den im Herbst liegenden Garten wandern.
»Almosen hingegen bedeutet Mitleid. Willst du das Mitleid anderer?«
Er sah nicht zu ihr, sah so auch nicht, wie sie den Kopf schüttelte.
»Almosen, meine liebe Nüsheng, sind die letzte Form dessen, was dir dein Zünyan nehmen kann. Wenn du auch alles andere verlieren solltest, wahre deine Zünyan. Es ist am Ende alles, was du hast.«
Li Mai gab ein kurzes Nicken von sich und trank rasch den letzten Schluck ihres Tees, ehe sie ihren Meister alleine im Innengang zurückließ und sich wieder daran machte, die Körbe mit Äpfeln zu füllen. Es war der 16. Frühling, den sie erleben durfte. An diesem Morgen war sie nicht ausgeruht, hatte nicht die Nacht über durchgeschlafen, wie ihr Meister es ihr sonst immer aufgetragen hatte. In dieser Nacht war sie das erste Mal durch die Straßen Paikangs geschlichen und hatte die letzte Prüfung abgelegt, die sie zu absolvieren hatte, um nun das Geschenk ihres Meisters zu empfangen. Als sie das Anwesen, das er sein Heim nannte, betrat, war er nicht im Innenhof, wie es für ihn üblich war. Sie schritt die Müdigkeit der Nacht noch in den Knochen, den Innengang um das Atrium herum und trat in eine der Kammern. Nicht ein Fenster erhellte den Raum, nur die unzähligen Kerzen, welche sich im Raum ausbreiteten, spendeten ein fast schon unheilvoll wirkendes Licht. Inmitten des Raumes, vor einer sorgsam ausgebreiteten Bambusmatte, saß ihr Meister, gehüllt in eine schlichte weiße Leinenrobe auf seinen Knien da. Die Augen geschlossen, rührte er sich nicht, als das leise Geräusch ertönte, als Limay die Tür beiseite schob und eintrat. Neben ihm war eine Schale zu sehen, ebenso ein kleines Gefäß, das ein wenig einer Vase ähnelte. Neben diesen beiden Gegenständen lag ein länglicher, nach vorne weg schmaler werdender Stock und einige noch weitere Gefäße, in denen man etwas Farbe erkennen konnte. Unter den kleinen Gefäßen waren einige Leinentücher ausgebreitet, ebenso weiß wie die Robe des Meisters. Limay schob leise die Tür hinter sich zu, so dass diese fast kein Geräusch dabei von sich gab. Mit vorsichtigen Schritten ging sie auf ihren Meister zu, kniete sich dann auf der anderen Seite der Matte nieder und senkte ihr Haupt.
»Shi, ich habe getan, wie verlangt.« »Sag mir, Nüsheng, welche Weise hast du gewählt?«
Und auf die Frage ihres Meisters hin begann Limay einige Gegenstände aus einer Gürteltasche zu holen und auf der Matte auszubreiten. Ein Beutel, einige Wurfmesser, eine kleine Armbrust und die dazugehörigen Bolzen sowie zwei Dolche, deren Klingen letzte Reste von Blut aufwiesen. Nun erst, als hätte er auf eben diesen Moment gewartet, öffnete ihr Meister die Augen und betrachtete jene Gegenstände genau. Einen langen Moment hielt er den Blick nur hinabgerichtet, ehe er alles nahm und sorgfältig neben die Matte legte.
»Gut, du hast deine Wahl getroffen. Nun leg dich hin und sag mir, welche Stelle es sein soll, die dir am geeignetsten erscheint.«
Es dauerte einen Moment, ehe die kleine Kitai sich auf der Matte ausgebreitet hatte, und einen weiteren zögerlichen Augenblick, ehe sie dann die Hose, welche ihre Hüften und Beine bedeckt hatte, hinabzog.
»Ich möchte, dass es niemand zu sehen bekommt, dem ich nicht so sehr vertraue, als dass er auch so tief blicken darf.«
Ungerührt griff ihr Meister dann zu dem langen Stock neben ihm und tauchte dessen Spitze in eines der Gefäße, welches ein tiefes und kräftiges Rot enthielt.
»Eine gute Wahl für dich, Nüsheng. Und ebenso war die Wahl deines Weges eine gute«, meinte er,
ehe er begann, knapp oberhalb der Hüfte der jungen Frau die Spitze des Stöckchens anzulegen und dann, als würde es keiner weiteren Worte brauchen, das Ende in die Haut fahren zu lassen, immer und immer wieder. Bei den ersten Stichen noch verbissen, die Haltung wahrend, konnte man nach einigen Stunden dann doch das leise Zischen hören, welches entstand, wenn Limay die Luft scharf zwischen ihren Zähnen hinweg einzog. Immer wieder verzog sie ein wenig das Gesicht, doch am Ende war sie vielleicht auch zu stolz, um den Schmerz dieser Prozedur mehr Ausdruck zu verleihen. Es war nicht ein Geräusch oder ein Duft, nein. Es war das unbestimmte Gefühl, beobachtet zu werden, das die kleine Kitai dazu verleitete, die Augen aufzureißen, in diesem Winter, der ihr 17. war. Das Aufblitzen einer Klinge über ihr regte den Reflex, sich zur Seite zu drehen, und noch ehe sie selbst wusste, was geschah, hatte sie dem Besitzer der Waffe einen Fuß ins Gesicht gerammt und war dieser unter einem schmerzerfüllten Aufkeuchen in sich zusammengesackt. Die eine Hand an seiner Nase, in der anderen immer noch die Klinge, hockte er noch einen Augenblick so da, eine flinke Bewegung um die Gestalt, ein letzter Tritt in den Rücken. Dann hockte sie sich auf den Körper des Mannes, griff nach seinem Schopf, schlang den rechten und den linken Arm um seinen Kopf und mit einer kräftigen und ruckartigen Bewegung ertönte ein letztes, lautes Knacken, ehe der Körper dann leblos unter ihr zusammensackte und sie sich nun erst die Mühe machte, sich umzusehen. Hinter den Papierzellen der Tür, die zu ihrem Zimmer führte, flackerte es bedrohlich hell auf und die Schatten der Umgebung tanzten an der gegenüberliegenden Wand, als wäre das gesamte Anwesen von Fremden in schwarzer Kleidung überrannt worden und als wären diese nun dabei, ein Fest ihres Sieges wegen zu feiern. Doch waren es keine Menschen, deren Schatten man an den Wänden tanzen sah, und langsam aber stetig grub sich der Gestank von brennendem Holz und Asche in ihre Nase. Starr und als müsse sie erst begreifen, was all dies zu bedeuten hatte, blickte sie einen Moment dem Lichtschein entgegen,
ehe sie nach der Klinge des Toten griff und diese an sich nahm. Nicht ein Mann alleine konnte hier eingedrungen sein. Sie stieß die Tür beiseite, und dort zeigte sich das schreckliche Bild, welches sich schon durch das Lichtspiel hatte erahnen lassen. Der gesamte Hof wurde von einem Flammenmeer erhellt. Die Dachbalken brannten bereits lichterloh und gruben sich langsam abwärts durch das aus Holz erbaute Anwesen. Die Wände und Türen, welche aus Papier bestanden, hatten bereits durch den Flug der Funken Feuer gefangen, und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Hitze einem die Haut versengte. Sie wollte schon aufschreien, nach ihrem Meister rufen, als sie sich eines Besseren besann. Nicht ein Mann kann dies alleine gewesen sein. Und so schlich sie an der Innenseite des Ganges, der das Atrium umschlang, entlang und versuchte, jeden Winkel, der sie umgab, im Auge zu behalten, während sie sich zielsicher auf das Zimmer ihres Lehrmeisters zubewegte. An der Schiebetür angelangt, machte sie sich nicht die Mühe, diese vorsichtig zu öffnen. Wer auch immer hier eingedrungen war, es wäre töricht gewesen, noch lange an jedem Ort zu verweilen, so schnell, wie die Flammen sich tiefer ins Haus gruben. Man spürte die Hitze bereits deutlich, und auch Limai wusste, dass das Dach über ihr lichterloh brannte, und dennoch musste sie wissen, was mit ihrem Meister war. Einen Moment huschte ihr Blick umher, suchte in dem immer wieder flackernden Licht und den tanzenden Schatten die Gestalt des alten Meisters, doch war sein Lager leer, und alles, was zu sehen war in dem Raum, waren umgestoßene Vasen, Scherben, die sich auf den Boden verteilten, Gegenstände, die wild im Raum verstreut lagen, und Kleider, die sich auf dem Grund ausbreiteten. Und dann, aus dem uneinsehbaren Dunkel einer Ecke, ertönte ein kratziges und schwaches
»Nisheng«.
Nur kurz noch huschten die Maisblicke durch den Raum, ehe sie sicher war, alleine zu sein. Mit großen Schritten huschte sie in jene Ecke, warf einen umgeworfenen Paravent beiseite und entdeckte darunter den geschundenen Leib ihres Meisters. Er hustete, als sie seinen Kopf ein wenig anhob, und verkrampfte sich nur noch mehr.
»Shi, Shi, alles brennt! Wir müssen hier raus, bitte! Schnell! Ihr müsst euch aufraffen, wir haben keine Zeit!«
Es schien so, als wolle sie nicht sehen, was jedem anderen sicher direkt ins Auge gefallen war. Die Beine des alten Mannes waren gebrochen, und selbst wenn man kein Heiler war, so hatte man alles an der abnormalen Lage dieser erkennen können. Seine Hände waren verkrampft, und erst nach einem Moment, da die zierlichen Arme der kleinen Kitai versuchten, sich um den Leib ihres Meisters zu schlingen und ihm aufzuhelfen, löste er die Faust und zeigte, dass ihm jeder einzelne Finger am zweiten Glied abgetrennt worden war. Augenblicklich, als auch sie es sah, ließ sie von ihrem Meister ab und starrte ungläubig und dann mit langsam aufsteigenden Tränen auf das, was man ihrem Shi angetan hatte. Und erst jetzt, nun, da sie erkannte, dass er nicht nur einfach zu alt war, um sich von diesem Schreck zu erholen, erkannte sie, dass man ihn unzählige Male mit einem Messer angegriffen und gefoltert hatte. Schnell huschte ihr Blick auf die Klinge an ihrem Gürtel, und so rasch sie konnte, warf sie das Messer des fremden, toten Mannes, welcher noch in ihrem Zimmer lag, von sich, ehe ihr Blick sich wieder auf das Gesicht ihres Meisters legte.
»Shi«,
war alles, das ihrer Kehle entrann, welche sich langsam zuschnürte.
»Mach dir keine Sorgen, Nisheng«,
gab der Alte keuchend von sich.
»Ich habe es verdient, und ich bin froh, dass du es nicht bist, die ich am Ende mit mir nehme.«
»Shi, wie könnt ihr so etwas sagen? Das hat niemand verdient. Ich, lasst mich euch helfen, bitte.«
Sie begann unter Tränen wieder an dem Leib des Alten zu zerren, welcher nur ein gequältes Raunen von sich gab und mit einer müden Geste seiner verstümmelten Hand Limai Einhalt gebot.
»Es ist schon gut. Alles Schlechte, das du anderen Menschen antust, wird irgendwann auch dir erfahren. Denk daran, Nisheng. Denk daran und vergiss es nicht.«
Er verkrampfte sich einen Moment, begann dann zu husten und am Ende spuckte er ein wenig Blut auf seine ohnehin schon rot durchtränkte Kleidung. Ein leises Knacken und Knarren im Balken über den beiden ließ sie wissen, dass sie nicht mehr viel Zeit hatten. Der Blick des alten Meisters wanderte dann wieder zu seiner Schülerin hinauf und sie erwiderte ihn einen Moment.
»Ohne euch weiß ich nicht, wohin, Sifu«,
gab sie dann wie ein Flehen von sich.
»Heimat ist dort, wo sich dein Herz zu Hause fühlt, Limai. Du wirst eine neue finden, da bin ich mir sicher.«
Er hob eine der nun verkrümmten Hände und führte sie an die Wange der jungen Kitai. Es war das erste Mal, dass er sie auf diese Weise berührte, und auch wenn der Gestank seines Blutes sicher an Limais Nase drang, so musste sie unter Tränen doch lächeln.
12 Jahre! Achte auf dich!
Er brach in ein weiteres Husten aus und seine Hand verkrampfte sich an ihrer Wange.
Wo der Aichi?
Die letzten Worte, ehe sein Kopf zurückfiel und seine Augen sich nach oben hinweg verdrehten.
Das werde ich, Sifu. Ich werde dich stolz machen, meinte sie schluchzend, während sie ihren Kopf an seiner Brust vergrub, ungeachtet des Blutes, des Todes, der sie in jenem Moment umgab.
Ungeachtet der knarrenden Balken über sich, bis einer von ihnen brach und sie dazu zwang, von der Leiche ihres Lehrmeisters abzulassen und sich erneut beiseite zu rollen. Dann sah sie sich nach etwas um, das es wert gewesen wäre, noch an sich zu nehmen, als sie sich wieder auf ihre Beine gerafft hatte. Doch alles, was sie als Erinnerung hätte mit sich nehmen können, war bereits durch das Feuer oder den Kampf, der vorausgegangen war, zerstört worden. Und so blieb ihr nichts außer dem, was sie am Leibe trug, ein weiteres Mal in ihrem Leben. Es dauerte lange, Stunden, stand sie vielleicht sogar vor dem brennenden Anwesen, ehe sie sich abwenden konnte. Stunden, in denen sie Tränen vergoss, Flüche ausstieß gegen alle Götter, die ihr nicht gewogen waren, Flüche gegen jene, die dieses Unheil zu verantworten hatten, Flüche gegen jene, die ihr noch auf ihrer Reise im Wege stehen würden, Gebete für ihren Mentor und Ziehvater. Doch am Ende, als sie sich von den brennenden Resten abwandte, waren es wieder nur Tränen und leiser Zweifel, wohin sie nun gehen sollte.
Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns für diesen Chromecast zu verabschieden.
Genau, so sieht's aus. Und dann hört man sich in 2 Wochen wieder. Hoffentlich genauso zahlreich wie eh und je und immer. Im Forum wie immer Mitras Gebet. Die Fragen könnt ihr dann in dem Fall beantworten bis zum 19. Oktober. Damit ich dann am 21. Oktober die Fragen beantworten kann im Chromecast. Und ansonsten meldet euch in der Gildenvorstellung haben wir schon lange keinen mehr gehabt. Meldet euch. Einfach PM schreiben im Forum. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Gilden werden nicht ausgewählt nach irgendeinem Qualitätskriterium. Es gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich würde mir niemals anmaßen, irgendwie eine Gilde auszuschließen oder zu bewerten und zu sagen, die darf rein und die darf nicht rein. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin quasi nur in dem Fall Moderator für die Gilde oder in dem Fall bist es dann nachher du. Du würdest dann das Interview halten. Und bewerbt euch, PM schreiben, dann machen wir einen Termin aus. Über Skype machen wir das Ganze dann.
Also dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.